der Sutra des transzendenten Wissens. So habe ich gehört, einstweilt der Erhabene in Raja Kriya beim Gaya-Gipfel zusammen mit einer großen Versammlung des Sangha der Mönch und einer Versammlung des Sangha der Bodhisattvas. Zu jener Zeit trat der Erhabene in den Samadhi, der den Dharma ausdrückt, genannt Tiefgründiges erhellt, und zur selben Zeit sah der edle Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva, während er die tiefgründige Prajnaparamita praktiziert. Auf diese Weise, er sah die fünf Skandas lebendiger Natur, dann sagte durch die Macht des Buddha der ehrwürdige Shariputra zum edlen Avalokiteshvara, dem Bodhisattva Mahasattva: Wie sollte ein Sohn oder eine Tochter aus edler Familie üben, die tiefgründige Prajnaparamita praktizieren möchte? Auf diese Weise angesprochen, sagte der edle Avalokiteshvara, der Bodhisattva Mahasattva, zum ehrwürdigen Shariputra: O Shariputra, ein Sohn oder eine Tochter aus edler Familie, die tiefgründige Prajnaparamita praktizieren möchten, sollten auf diese Weise sehen, nämlich dass die fünf Skandas leer jeglicher Natur sind. Leerheit ebenso ist Leerheit. Leerheit ist nichts anderes als Form. Form ist nichts anderes als Leerheit. Ebenso sind Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung und Bewusstsein Leerheit. So Shariput sind alle Dharmas Leerheit. Es gibt keine Merkmale, es gibt keine Geburt und kein Aufhören. Es gibt keine Unreinheit und keine Reinheit. Es gibt kein Abnehmen und kein Zunehmen. Daher, Shariputra, gibt es in Leerheit keine Form, kein Gefühl, keine Wahrnehmung, keine Gestaltung, kein Bewusstsein, kein Auge, kein Ohr, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper, keinen Geist, keine Erscheinung, keinen Ton, keinen Geruch, keinen Geschmack, keine Berührung, keinen Tag, keinen Augendatu bis zu keinem Geistdatu, keinen Datu der Dharmas, kein Geistbewusstseinsdatu, keine Unwissenheit, kein Ende der Unwissen, bis zu keinem Alter und Tod, keinen Ende von Alter und Tod, kein Leiden, keinen Ursprung des Leidens, kein Aufhören des Leidens, keinen Pfad, keine Weisheit, kein Erlangen und kein Nicht-Erlangen. Daher, Shariputra, weil die Bodhisattvas kein Erlangen haben, verweilen sie mit Prajnaparamita. Weil es keine Verdunkelung des Geistes gibt, gibt es keine Angst. Sie überschreiten falsch und erlangen vollständiges Nirvana. Alle Buddhas der drei Zeiten erwachen durch Prajnaparamita völlig zu unübertrefflicher, wahrer, vollständiger Erleuchtung. Daher sollte das große Mantra der Prajnaparamita, das Mantra der großen Sicht, das unübertreffliche Mantra, das Mantra ohne Gleich, das Mantra, das alles Leiden stillt, als Wahrheit erkannt werden, da es keine Täuschung gibt. Das Prajnaparamita Mantra wird auf diese Weise gesprochen: Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisattva. So Shariputra, sollte sich der Bodhisattva Mahasattva in der tiefgründigen Prajnaparamita üben, dann erhob sich der Habene aus jenem Samadhi und pries den edlen Avalokiteshvara, den Bodhisattva Mahasattva, indem er sagt: Gut, gut, o Sohn aus edler Familie, so ist es, o Sohn aus edler Familie, so ist es, man sollte die tiefgründige Prajnaparamita praktizieren, gerade so wie
wie du es bist. Die, all die Tathagata werden sich freuen. Als der Erhabene dies gesagt hatte, freuten sich der Erwin. Shariputta und der edle Avalokiteshvara, der Bodhisattva Mahasattva, diese ganze Versammlung und die Welt mit ihren Menschen, Asuras und Gandharvas, und priesen die Worte des Erhabenen.
Soweit wie der Raum ist ohne Grenze, sind alle Lebewesen grenzenlos an Zahl. Und um deren Nutzen, um deren Wohlwillen ist es notwendig, den Zustand vollkommener Befreiung, vollkommenen Erwachens, den eines Buddha, zu erreichen. Wenn ich mit diesem Ziel im Auge, wenn ich dann denke, ich entschließe mich hier und jetzt, die befreiende Information des Dharma in mich aufzunehmen, darüber nachzudenken und die gewonnene Gewissheit in Übung, in Anwendung umzusetzen, und das mit Freude und Begeisterung zu tun, dann ist das die richtige Geisteshaltung, die Öffnung des Herzens, mit welcher Rinpoche bittet, dass man ihm Gehör schenke. Wenn man sich nun fragt, was ist jene befreiende Information, was sind die Abfolgen, die dort gelehrt sind und wie kann man sich damit vertraut machen von den vielen verschiedenen Aufzweigungen dieser befreienden Information des Dharma, sein heute Abend Gegenstand, das, was uns überliefert ist, als die Worte des großen Schützers, des glorreichen Nagarjuna, als seine Verse zur grundlegenden Intelligenz des mittleren Weges. Die Untersuchung des und dessen, was eigentlich Wirklichkeit ist, in 27 Forschungsabschnitten, 27 Kapiteln, wobei wir darin an dem 19. Abschnitt der Untersuchung angelangt sind. Und das ist die Untersuchung des die Untersuchung dessen, was Zeit ist. Und wie alle anderen diese Untersuchungen nimmt Nagarjuna, bevor er selber seine eigenen Überlegungen dazu anführt, Rückgriff auf die Worte des Buddhas. Also hören wir, was sagt der Erhabene, der Erwachte, der Buddha selber zu Zeit. Und der Buddha sagt, Vergangenes ist unauffindbar. Etwas Zukünftiges ist unauffindbar. Und als gegenwärtig Aufgetauchtes ist da nichts zu finden. In dieser Weise hat der Buddha selber darauf hingewiesen, dass Zeit in Vergangenheit, in Zukunft und in Gegenwart nichts Fassbares, Wahrnehmbares ist. Und Nagarjuna hat diese Aussage des Buddha mit eigenem logischen Schlussfolgerung untermauert und in vielen Versen weiter begründet.
Tu somje nane tu tata wa yemba te depa ta mongba la tu te tata wa yita ba yina yang kang tu bar cha ve depa ta mongba ni etene tata ka su ma do bare ti se na de ne ran yin ju pa tu ba mare ten de na zan ju tu bare.
Also tanta wa di depa ta mongba la tu ne ma to
ya
mare
tene deba te gatsa ore maomba mati bore tanda yo mare
tene ti te ba
ise na rangi ji tupe te ba yo mare tene nang zan ji te ba
ore kas na te ba sa ba deba maomba de mende tanda ba yo
tanda yo mare.
Und wenn wir das versuchen selber nachzuvollziehen, was meint der Buddha damit, dass er sagt, Vergangenes ist unauffindbar und etwas Zukünftiges ist unauffindbar und gegenwärtig aufgetaucht sei auch nichts auffindbar, dann muss man sich klar machen, dass wenn wir von Gegenwart sprechen, der Ausdruck Gegenwart, hier und jetzt und Gegenwart ja nur dann Sinn macht, wenn wir ihn beziehen und abgrenzen gegen etwas Vergangenes. Gegenwart ist das Gegenteil von Vergangenem und Zukünftigen. Das, was nicht vergangen und nicht zukünftig ist, das ist Gegenwart. So definieren wir Gegenwart. Und ohne, dass wir Vergangenes und Zukünftiges voraussetzen, können wir Gegenwart nicht beschreiben. Gut, und sagen wir, naja, dann sei denn eben so, dann gäbe es eben Gegenwart in Bezug auf Vergangenes und Zukünftiges. Einzig das Problem dabei ist, das Vergangene ist schon vorbei. Das gibt es nicht mehr. Das Zukünftige ist auch noch nicht da, gibt es eigentlich auch nicht. Also sind die beiden Bezugspunkte, die Hauptbezugspunkte nicht vorhanden. Wie sollen wir dann noch an dem festhalten, was wir als Gegenwart bezeichnen?
Sekurje tambong ga chaso nyeba de tatabino dene depa te ga chare maomba maji bare dene maro bare
ne
tise na sekur tatabaya maro
bare ta sekur sum so ba tabojina dan
te gore re sum te ni zo ba do se sum ba te maomba
sum te maomba ro. So, nehmen wir mal an, wir würden jetzt die Finger schnipsen. Wir haben also schnipsen einmal und wollen eigentlich dreimal schnipsen. Und beim zweiten Mal angelangt, so, dann ist so der eine Fingerschnipsen ist schon vorbei. Der dritte ist noch nicht eingetreten. Und der gegenwärtige, wo sollen wir den fassen? Diesen gegenwärtigen Fingerschnips, der gerade eben passiert.
Cha chuk chuk tsa pye cha chik la tuen te ke chik ma sikare.
Arre.
Tenyan tuen te ke chik ma chik tata ya yindan de pa ta ma hongba ya ma do.
Ja, wir können nun natürlich der Meinung sein, ja, aber ich höre ihn doch, da muss er doch, ist er doch direkt, wo der eine ist vorbei, aber der zweite findet doch gerade statt, der dritte ist noch nicht da, okay, aber der eine findet doch gerade eben statt, ich höre ihn doch. Und hat man in der klassischen Darstellungsweise sich schon über die feine Struktur der Zeit auch Gedanken gemacht und man sagt, der 64. Teil eines, der Dauer eines Fingerschnipsens, und das bezeichnet man als einen Moment. So ist es in den Schriften des Buddha bezeichnet. Also der 64. Zeitanteil von der Dauer eines Fingerschnipsens sei ein Moment. Und wenn man also die Dauer eines Fingerschnipsens noch genauer in solche 64 feine weitere Zeit Untermomente unterteilt, dann hat jedes dieser Momente wieder einen Vergangenen, der schon voraus ist, und einen, der noch nicht eingetreten ist, der danach kommt. Und dazwischen sei jetzt also einer. Das sei jetzt der gegenwärtige Moment, den man gerade eben im Begriffe ist zu hören, als 64. Teil der Dauer eines Fingerschnipsens. Aber damit ist ja der analytischen Intelligenz noch lange keine Grenze gesetzt. Einen 64. Teil einer Dauer eines Fingerschnipsens können wir ohne weiteres in tausende weitere Unterteile unterteilen. Und wenn man die Methoden der heutigen Wissenschaft zugrunde legt, dann ist das überhaupt gar kein Problem, noch weitere, feinere Untereinheiten von und kleinste Zeitmomente zu finden zu suchen.
Dene mamek patongba nyezu, tuso madroba tela mamek patongba nyezu.
Wenn man diesen Prozess des unterscheidenden Verstehens weiter forttreibt und weiter erforscht, indem man die Momente in feinere und feinere Unterzeiteinheiten teilt, gibt es da kein Ende. Uferlos lässt sich diese Untersuchung weitertreiben und nirgendwo gelangt man an einer Stelle, wo man sagt, das ist der allerkleinste, nicht mehr weiter teilbare Moment, die kleinste Zeitdauer, die möglich ist. Alles, was wir finden, können wir mühelos weiter unterteilen. Und dass so nichts findbar ist, nichts fassbar ist, letztlich uns der Moment der Gegenwart ins Unauffindbare entgleitet, das bezeichnet man als die Tatsache des Unauffindbaren, des Nicht-Wahrnehmbaren von Zeit. Und das ist das Leersein der Zeit davon, Zeit zu sein, eine Einheit zu sein. Und unter den 16 verschiedenen Arten der Darstellung des Leerseins, die der Buddha gelehrt hat, hat 16 Facetten von dem gelehrt, was alles leer sein kann, ist eine der Arten des Leerseins, ist das Leersein von dem, was wir als Zeit bezeichnen. Also müssen wir doch daraus folgern, dass all das, was wir in den Massen unserer Gedanken und Vorstellungen so schön aufreihen, als die Ereignisse des Vergangenen, als die Ereignisse des Zukünftigen, dass wir all das, was wir uns da vorstellen und einbilden, doch eigentlich gar nicht wahrnehmen als Vergangenes und Zukünftiges. Wenn es etwas wahrzunehmen gibt, dann ist es immer nur im Moment der Gegenwart. Vergangenes und Zukünftiges als solches ist niemals Gegenstand unserer eigenen Wahrnehmung. Wir mögen noch so viel reden von all den Tönen und Klängen der Vergangenheit und den Tönen und Klängen, die noch zu kommen haben in der Zukunft. Was wir letztlich mit unseren Ohren einzig vernehmen können, ist immer nur ein Klang, der hier und jetzt in der Gegenwart stattfindet. Deswegen sind in eigentlicher Wirklichkeit, sind eigentlich gesehen, diese Facetten von Zeit gleichwertig. Zeit ist Gleichwertigkeit. Sind Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Die drei Aspekte der Zeit, sind sie gleichwertig. Sind sie nicht auffindbar. Zeit ist als Zeit nicht wahrnehmbar.
Tene rabzi ki dritte kararasana ngubu yöpü drübzi tüsom da tabi gyö yinbar döbesine ten tüsom marrıbı denbar.
Ngubu çüçen yöde tüsom da
tüsom da tabi yiyin bize ten tüsom marrıbı ngubu marrı tüyam marrı
tüsom da tabi gyö yinzin adati
ngubu da tüsom tabi yeri.
Also, ja, warum beschäftigt sich Nagarjuna nun so ausgiebig mit dem Phänomen der Zeit in seiner 19. Untersuchung? Und das liegt daran, dass jene, die hartnäckig daran festhalten, dass der Anschein dieses Lebens und dieser Welt eine Wirklichkeit habe, dass die Welt wirklich vorhanden sei, über den Anschein hinaus, dass diese behaupten und sagen, wenn da Zeit existiert, muss es auch etwas geben, worauf sich diese Zeit bezieht. Und das ist die Abfolge der Veränderung, der Prozess des gegenständlich Vorhandenseins, der Dinge. Das ist der Ablauf der dinglichen Wirkungskraft, wie er sich entfaltet. Und weil die Zeit existiert, muss also auch das, worauf sich diese Zeit bezieht, muss das auch vorhanden sein. Und deshalb hat Nagarjuna hier einmal mit kritischer Intelligenz das untersucht, was wir geläufig als Zeit bezeichnen. In dem Hauptwerk Nagarjunas, diesen hier vorliegenden Versen zur grundlegenden Intelligenz des mittleren Weges, gibt es natürlich zur Untersuchung der Zeit viele verschiedene Unterüberlegungen, viele Verse, aus denen heraus Rinpoche nur einen einzigen stellvertretend ausgewählt hat, der dann in dieses Buch Die Sonne der Weisheit eingeflossen ist. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Plausibilität dieser Schlussfolgerung sich selber einsichtig machen möchte, dann ist dafür das Beispiel des Traumerlebens hervorragend geeignet. Wenn man sich fragt, wie soll das denn gehen, dass Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, dass sie alles dasselbe sind, dass sie eigentlich gleichwertig sind, im Grunde nicht eigenständig existieren, dann kann man das am Traumerleben am besten nachvollziehen. Zum Beispiel ist es möglich, wir haben vielleicht vereinzelt diese Erfahrung gemacht, dass wir in einer nur kurzen Dauer von Schlaf, wo man also hinterher feststellt, man hat nur ganz kurz geschlafen, darin doch einen Traum gehabt haben, der von ganz langer Dauer zu sein schien, der uns eine ganz lange Geschichte vorgegaukelt hat. Und umgekehrt kann es sein, dass wir in einer ganz langen Periode des Schlafens nur einen Traum gehabt haben, der um ein Erlebnis von kurzer Dauer wiedergab. Und schon auch während unseres Erlebens im Alltag kennen wir diese Erscheinung, dass wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir uns in einem unbequemen, von Schmerzen geprägten Zustand befinden, dann streckt sich die Zeit schier endlos. Sie ist wie Kaugummi, zieht sie sich auseinander. Und wenn wir sehr fröhlich sind und hochgestimmt, dann vergeht sie wie im Fluge. Damit kommen wir zur 20. Untersuchung. Die 20. Untersuchung Nagarjunas ist die Erforschung dessen, was Anhäufung oder Mengen sind. Anhäufung oder Mengen. Und hier nimmt er auch wieder ein Wort des Buddha zum Anlass, darüber nachzudenken. Und der Buddha sagt, weil selbst Weltenräume, wie viele auch immer, wenn sie sich zeigen, bloß eine Anhäufung, eine Vielheit sind. Deswegen gibt es kein Ding an sich. Deswegen gibt es auch keinen Haufen von Dingen. Also, Goita, dann Chengwa, dann Nazar.
Chengwa, Goita, Nazar, Mama.
Also, Mama.
Mama. Mama.
Ja, das sind die Untersuchungen also von dem, was Mengen oder Anhäufungen darstellen. Und viele Dinge sind da so, dass sie uns als Einheit erscheinen, von der Ferne betrachtet. Schon ganz einfache alltägliche Dinge wie die Haare, die wir auf unserem Kopf tragen, von der Ferne sieht es aus wie eine Einheit. oder irgendwelche, zum Beispiel eine Kette, eine Perlenkette oder so etwas, ein Geschmeide von der Ferne betrachtet, ist es wie eine einzige durchgehende Einheit. Wald, Wald aus der Ferne betrachtet, erscheint auch wie eine Einheit. Oder eine ganze, eine Truppe von Soldaten. Wenn man näher hinschaut, entlarvt sich die vermeintliche Einheit als eine Anhäufung, eine Vielheit. Und so ist es mit allen Dingen. Alles, was wir als Ding bezeichnen, ist letztendlich nichts anderes als eine Vielheit, eine Anhäufung, eine massenhafte Vielheit. Und doch gibt es nicht, gibt es keinen Besitzer dieser Masse. Es gibt nicht diesen Haufen an sich. Es gibt zwar eine Vielheit, eine angehäufte Vielheit, aber es gibt nicht den Haufen davon.
Also,
nehmen wir nur die Haare auf unserem Kopf. Das ist ja nun das uns naheliegendste von all diesen Beispielen. Und von der Ferne betrachtet mögen wir zwar sagen, Haare als Einheit, aber wenn wir genau betrachten, sind da ganz viele Einzelhaare, die für sich gesehen nicht die Gesamthaare sind. Und es gibt auch keine Gesamthaare, wo wir sagen können, das ist die Gesamtheit der Haare. Es gibt keine Gesamtheit, sondern nur eine Vielheit. Oder ein Wald, von der Ferne betrachtet, erscheint es, ob es den Wald gäbe. Schauen wir hin, sind da lauter Bäume und vor lauter Bäume sehen wir den Wald nicht. Es gibt eigentlich keinen Wald vor lauter Bäumen. Das gleiche trifft zu, zum Beispiel für Soldaten. Da sehen wir eine Truppe von der Ferne, die als Einheit uns vorhanden dünkt. Und dann doch, wenn wir näher hinschauen, sind es nur eine Menge von Soldaten. Wenn derjenige, der diese Truppe anführt und rumkommandiert, wenn der verschwunden ist, dann laufen sie alle auseinander. Es gab niemals eine Einheit, eine Truppe. Vor lauter Soldaten gab es nie eine Truppe. Weil dies nun auf den Anschein aller Dinge zutrifft, dass sie nichts anderes sind als eine solche angehäufte Vielheit. Niemals da aber ein Besitzer dieser Vielheit, eine Gesamtheit irgendwo zu finden wäre. Deswegen ist der Anschein aller Dinge ein trügerischer Anschein, hinter dem niemals ein Ding an sich, eine Einheit oder Ganzheit zu finden ist. Und von den verschiedensten Erscheinungen und Gegebenheiten in diesem Leben spielt sich die Hälfte im Laufe des Tages und die andere Hälfte in unserem Traum ab. Und in all dieser zweiten Hälfte, was da erscheint, und da mögen in den Träumen ganz verschiedene Dinge erscheinen, auch große Mengen, Vielheiten, wenn wir die dort im Traume betrachten, ist diese Vielheit als Gesamtes niemals da, weil hinter allem, was wir dort vorfinden, nicht ein einziges Atom an Wirklichkeit steckt.
Und
Nde chum sen de kanda do lenchik sepa chen sen a kain. Lenchik sepa de kanda kain.
Tu yo te, deva jonga la, deva mambo tsoka, deva mambo tsoka kutuwa.
Oh, la so, tampo de ju chen min traba yoba tena de lenchik tu du gobe chen tawa tena.
De.
Oh ja. Ja, wie kommt nun Nagarjuna dazu, ausgerechnet sich jetzt hier mit solchen massenhaften Vielheiten zu beschäftigen, im Anschluss an die Untersuchung der Zeit? Das liegt daran, weil jene, die daran festhalten, dass der Anschein dieses Lebens und dieser Welt wirklich vorhanden sei, weil sie dann sagen, also hoppla, Zeit gibt es doch. Denn wenn ich mir betrachte, was so passiert in diesem Leben, das sind verschiedene Ursachen und Umstände, so eine Vielheit, eine Gesamtheit, und dann kommt irgendwann ein Resultat da heraus. Also es muss doch etwas geben, was jetzt diese Vielheit der Ursachen und Umstände, diese Menge in ein Resultat sozusagen zusammenbündelt. Und das ist eben die Zeit. Weil es also diese Mengen gibt, deswegen gibt es auch die Zeit. Also, den kannst du zockbarchen, du besierst, denn dann du so, weil sie sagen also, weil es doch als Resultat da etwas gibt, sozusagen eine Gesamtheit, die entsteht aus einer gewissen Vielheit von Umständen und Bedingungen, weil das also entsteht, deswegen muss auch Zeit existieren. Da aber, wie wir eben gesehen haben in dieser Erforschung, eine solche Gesamtheit niemals zu finden ist, jenseits der Bestandteile dieser ganzen Vielheit. Deswegen gibt es auch Zeit nicht. Ja, wenn man nun auch schon einfach mal darüber nachdenkt, was wir dann in diesem Leben so mit unseren Mitmenschen zusammen so an Gruppen und Mengen und Anhäufungen und Vielheiten erleben und meinen, es gäbe so etwas wie Gruppen, dass Gruppen oder Mengen wirklich existierten, dann zeigt schon die einfache Betrachtung in diesem Leben, dass solche Gruppen dem Wandel unterworfen sind. Betrachten wir doch einfach mal die Menge all derer, die wir überhaupt nicht ausstehen können, die Menge unserer Widersacher. Die können sich manchmal verwandeln in Freunde, in solche, die wir mögen. Und umgekehrt kann sich die Menge unserer Freunde in Menge von Widersachern verwandeln. Und da gibt es Gruppen, die am Anfang ganz groß sind und nachher werden sie ganz klein, schrumpfen sie zusammen. Oder es gibt kleine Gruppen, die nachher größer werden. Oder andere Gruppen lösen sich nachher völlig auf, findet man überhaupt nicht mehr. Gerade in dieser Zeit des 21. Jahrhunderts ist es augenfällig, wenn wir die politische Umgebung betrachten, wie solche Versammlungen und Gruppen von Menschen, wie sie keine wirkliche eigenständige Natur haben als Gesamtheit. Dass hinter dem Phänomen Gruppe oder Menge oder Verbund von Menschen letztlich keine Einheit, keine Gesamtheit, keine Eigennatur zu finden ist. Es gibt viele von diesen Verbänden, die sich dann plötzlich verwandeln, da ist die Menge der miteinander in Beziehung stehenden, die Freunde sind, die sich unterstützen, die sich plötzlich verwandeln in solche, die sich nicht mehr unterstützen und Feinde werden. Oder es gibt kleine Verbände, die sich zu großen Verbünden zusammenschließen und dann wieder große, die in kleinere zerfallen und so weiter. Einen fortwährenden Wandel dieser Verbünde von Menschen kann man beobachten.
Mhm.
Einzig aus dem Gesichtspunkt unserer verwirrten Vorstellung heraus scheint es so etwas zu geben, wie den Verbund von Menschen, einen Verband, eine Gruppe, eine Menge oder eine Versammlung. Doch wenn wir diesen Anschein einer solchen Gruppe, Menge oder eines Verbandes ein bisschen mit unserer praktischen Intelligenz untersuchen, erweist er sich als irrig. Es gibt nichts, was darauf hinweist, dass so etwas existieren kann. Im Gegenteil, es verwickelt sich in Widersprüche und man findet heraus, dass es keinen Verband oder Verbund, eine Menge an sich gibt, jenseits der Bestandteile davon. Und letztendlich gesehen, als im Sinne eigentlicher Wahrheit oder Wirklichkeit, ist da so eine Gruppe, eine Ansammlung weder vorhanden noch nicht vorhanden. Sogar im Traum ist es uns offensichtlich, dass im Traum, was immer da erscheint, nichts als Einheit, als Ganzheit dort auftritt, sondern immer nur als eine Vielheit, eine Vielzahl. Man muss also daraus die Folgerung ziehen, dass im Sinne des trügerischen Anscheins dieser Welt, was da auftaucht, als Verbund, als Gruppe, als Menge, als Ansammlung, Anhäufung, als Masse, dass all das nur ein trügerischer Anschein ist, der in Wechselwirkung mit den anderen Arten des Anscheins eben genau so bloß da zu sein scheint. Aber eigentlich im Sinne der Überprüfung dessen, was wirklich ist, im Sinne eigentlicher gültiger Wahrheit, ist da nichts, was auch immer dahinter, hinter dem Anschein einer solchen Gruppe oder Menge. Und denkt man über das nach, was eigentlich wirklich ist, und findet heraus, dass hinter diesem Anschein der Gruppe und Menge oder Anhäufung oder Masse dann nichts zu finden ist, dann ist das ein klares Anzeichen dafür, dass Gruppe, Menge, Masse keine Dauer haben. Sie sind nicht von Bestand, haben keine Ewigkeit. Andererseits ist da der trügerische Anschein einer solchen Gruppe, einer Menge, eines Verbundes. Und in dem Sinne ist da auch kein Nichts. Es ist nicht so, als ob plötzlich alles weg wäre. So hat man beide Arten der extremistischen Gedankenvorstellung hier überwunden, nämlich der, dass etwas dauerhaft da sei oder plötzlich vollends verschwunden wäre. Deswegen ist all das, was da so weder einerseits dauerhaft vorhanden, noch dann überhaupt völlig weg wäre, ist all das nur ein bloßer Anschein, der doch leer davon ist, eine Eigennatur zu haben. Ist leerer Anschein oder deutlich erscheinendes Leersein. Und da, wenn man das zugrunde legt, dann sind die Übungen des Vajrayana da besonders geschickt und hilfreich, um unserer beharrliches Festhalten an der Idee von Menge oder von Gesamtheiten abzuwenden und zu unterminieren. Denn in all diesen Vorstellungen entfaltet man die Bilder, die in Gedanken, die Bilder von für eine Vielzahl von Gottheiten, gerade in Mandalas von Gottheiten wie Kala Chakra und so weiter, da hat man eine große, große Anzahl von verschiedenen Gottheiten, die Bestandteil dieses Mandalas sind. Und da all diese Gottheiten in der Vorstellung nichts anderes sind als bloßer, leerer Anschein, weil sie keine feste Substanz haben. Deswegen ist diese Übung hervorragend geeignet, um der Idee entgegenzuwirken, die wir ständig aufrechterhalten, als ob es eine solche Gesamtheit von vielen Einzelteilen gebildet gäbe. Damit kommen wir zur 22. Forschungssitzung. Und das ist die Untersuchung hier Nagarjunas dessen, was ein Tathagata ist. Ein Tathagata, ein Buddha ist. Und er zitiert daraus aus den Worten des Buddha selbst, der dazu sagt, er sagt, ein Tathagata ist immerzu das Ungeborensein des Anscheins dieser Welt. Aller Anschein dieser Welt und dieses Lebens gleicht dem Tathagata. Da in der Dekapso Chö dann Chünin in der Bar Chö Tamche de Münes in der Tata de Tischen Chegwar war.
Rede. Der ging hier bei der Dauer ist.
Ja, was ist da nun eigentlich drin ausgesagt? Da heißt es, Tathagata ist immerzu das Ungeborensein des Anscheins. Und das Ungeborensein des Anscheins, dass der Anschein, die Dinge dem Anschein, wie sie dem Anschein nach da zu sein scheinen, nie wirklich entstanden sind, ist ja bereits vorausgegangen, ganz am Anfang all dieser Untersuchungen gezeigt. Und es ist dabei herausgekommen, dass die eigentliche Natur des Anscheins, der Dinge, nicht so ist, dass da wirklich ein Ding an sich dahinter steckt und auch mit dem Anschein zugleich aufgetaucht wäre, sondern dass die eigentliche Natur jenseits von Vorstellungen ist. Alle Vorstellungen überschreitet, weder da ist noch weg ist und so weiter. Und dass deshalb aller Anschein dieser Welt seiner Grundnatur nach der Tathagata, der Buddha selbst ist.
Wie kommt jetzt
Nagarjuna? Wie kommt Nagarjuna dazu, jetzt hier an dieser Stelle genau plötzlich den Tathagata, den Buddha, untersuchen zu müssen? Und das liegt daran, dass diejenigen, die immer noch hartnäckig fest daran halten, dass der Anschein dieser Welt, dieses Lebens wirklich sei, dass sie sagen, du hast uns an früherer Stelle versucht klarzumachen, dass dieser Kreislauf des Leidens, dass der eigentlich gar nicht existiere. Dass es ein Irrtum, eine Wahnvorstellung sei, anzunehmen, dass dieser Kreislauf dieses Leidens, all das Leiden dieser Welt ist, dass das wirklich existiere. Aber das geht doch gar nicht, denn es gibt ja doch den Buddha. Es gibt ja doch den Erwachten, es gibt den Buddha, es gibt den Tathagata. Und wenn es Buddhas gibt, dann muss es ja auch eine Welt geben. Dann muss es ja auch Lebewesen geben, denen dieser Buddha lehrt. Und du willst doch nicht bestreiten, dass es den Buddha gäbe. Und deswegen fühlte sich Nagarjuna hier bemüßigt, das zu untersuchen, was Tathagata, was Buddha ist. Und zu zeigen, dass es kein Buddha an sich, dass es keine Einheit Buddha gibt, die wirklich besteht hinter dem Jenseits des Anscheins. Also, diese Untersuchung verwendet den Ausdruck Tathagata oder Buddha in dem Sinn, dass man spricht von den drei Körpern des Buddha, dem Dharmakaya, dem Sambhogakaya und dem Nirmanakaya. Und die beiden letzteren, der sogenannte Sambhogakaya und der Nirmanakaya, sind nichts anderes als Farbe und Form, sind die Erscheinungen des Buddha in Farbe und Form, sichtbar für andere Wesen, sind aber nicht das, was eigentlich Buddha ist. Das sind die Spiegelungen oder die Ausstrahlung, der Widerschein des Buddha, aber es sind nicht das, was eigentlich Tathagata und Buddha ist. Das, was man eigentlich als Tathagata oder Buddha bezeichnet, ist der Dharmakaya des Buddha. Der ist jenseits von Vorstellung, Farbe und Form, genau so wie hier gezeigt. Also, Sukho Dulse Tanang Re. Der große Yogi Milarepa hat das auch in einem sehr schönen Vers geprägt. Er hat gesagt, der Formkaya, der Formkörper des Buddha ist nichts anderes als die reine Wahrnehmung der Anhänger, der Schüler. Deswegen halte nicht fest an dieser Idee eines schönen, wunderbaren Buddha. Ja, aus diesen Untersuchungen Nagarjunas zum Thema Tathagata oder Buddha in vielen verschiedenen Versen und Unterüberlegungen hat Rinpoche drei Verse herausgenommen, von denen er meint, dass sie selbst sich sozusagen dieses Kapitel eigentlich doch beispielhaft erklären, sich gegenseitig erhellen.
Also